Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses Buch mit dem Titel Der ewige Jesus wird Ihrem Glaubensleben ganz neuen Auftrieb geben. Die Autoren beleuchten Aspekte vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Es macht deutlich, dass wir wirklich am Ende der Zeit leben. Es ist später, als Sie denken. Hören Sie heute von Norbert Lied das dritte Kapitel mit dem Thema Der verlorene Sohn. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der verlorene Sohn. Einleitung. Jesus erzählt in Lukas 15 drei Gleichnisse. Erstens, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Zweitens, das Gleichnis von der verlorenen Drachme. Und drittens, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist ähnlich wie bei der Erlösung Israels aus Ägypten, wo die Türen der israelitischen Häuser an drei Stellen mit Blut bestrichen werden mussten. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist stimmen vollkommen überein in dem Erlösungsopfer Jesu. Auslöser für diese Gleichnisse war die negative Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten in Bezug auf den Umgang mit den Sündern. Wir lesen in Lukas 15 die Verse 1 und 2. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das jedoch ist die beste Nachricht, die je verkündet wurde, und sie gilt ausnahmslos jedem Menschen. Dieser nimmt die Sünder an. Welch eine hoffnungsvolle und befreiende Botschaft! Wir konzentrieren uns nun wiederum auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn und betrachten dazu sechs Hauptpunkte. Möglicherweise ist diese Geschichte eine Parallele zu Ihrem Leben. Erstens, der große Irrtum. Wir lesen in Lukas 15 die Verse 11 bis 13. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Was hier geschah, entpuppte sich später als eine sehr unglückliche Befreiung. Ein junger Mensch bricht aus seinen Verhältnissen aus. Er will sein eigenes Leben leben und frei sein. Er will selbst über sich verfügen und sich selbst verwirklichen. Schon lange hatte er davon geträumt, aus der Enge der Familie auszubrechen und in die Weite der Weltlust zu fliehen. Dabei hatte er keinen strengen, tyrannischen Vater. Es war nicht sein Elternhaus, das ihn hinausjagte. Es war die Welt, die ihn zog. Doch er schleicht nicht leise davon. Nein, er beweist Mut. Es kommt der Tag, an dem er zum Vater geht und ihm offen gesteht, was er will. Dieser Junge hat Charakter. Er ist offen und ehrlich. Obwohl er wissen musste, dass er ohne den Vater in jeder Beziehung schlechter dastehen würde, war der Reiz, seinen Traum zu realisieren, doch größer. Gerade dies ist so paradox. Der Mensch weiß in seinem Herzen, dass er ohne Gott immer weniger haben wird. Trotzdem flieht er vor ihm und sucht sein Glück woanders. Gott brachte das auf den Punkt in Jeremia 2, Vers 13. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Der große Irrtum des Sohnes bestand darin, dass er sein Unglück zunächst gar nicht erkannte, obwohl es bereits da war, als er den Vater verließ. Es war nur noch nicht so offensichtlich. Hierzu ein trauriges Beispiel. An einem lauen Juniabend 1997 zog Billy O'Harrell das Los seines Lebens. Der 47-jährige Regalauffüller eines Baumarktes in Texas knackte den staatlichen Lotto-Jackpot, gefüllt mit stattlichen 31 Millionen Dollar. Jahrelang hatte der Arbeiter jeden Mittwoch und Samstag das letzte Kleingeld zusammengesammelt, um Lose zu kaufen. Alle sagten mir, irgendwann wird es klappen und dann wird alles besser, erzählte er beim Empfang seines Millionen-Dollar-Schecks. Ich hätte nie gedacht, dass das Leben so gut werden würde. 2 Jahre, 7 Häuser und 5 nagelneue Autos. Später sperrte sich Harold in eines der neuen Badezimmer seiner schicken Ranch ein, zog das Hemd aus und schoss sich mit einer Schrotflinte ins Herz. Er war sofort tot. Geld macht nicht glücklich. Auch wenn sich nicht alle Lottogewinner gleich umbringen, ihr Glücksgefühl nach dem Goldregen hält gerade einmal 3 Monate lang an, ergab eine Studie der Universität von Illinois. Danach pendelt sich der persönliche Happiness-Setpoint wieder auf das Niveau vor dem Geldrausch ein. Wohlstand und gesteigerte Lebensqualität machen nicht zwingend zufriedener, sind sich Psychologen mittlerweile einig. Und obwohl es einem Großteil der Bevölkerung noch nie so gut ging wie heute, waren niemals so viele Menschen gleichzeitig so unzufrieden. Dies stand in Die Berliner Privatinfos Nummer 920 von 2004. Unser Leben gleicht einer abgeschnittenen Blume. Bereits dann, wenn sie von der Wurzel getrennt wird, ist sie dem Verderben preisgegeben. Zunächst sieht man es ihr nicht an. Sie kann sogar noch aufblühen, über mehrere Tage prächtig aussehen und bestaunt werden. Doch weil sie von der Quelle des Lebens abgeschnitten ist, wird sie bald verwelken. Bei dem jungen Mann lief zunächst alles bestens. Er blühte förmlich auf, hatte Freunde, die ihn bewunderten und Freude am Leben. Seine Träume schienen wahr zu werden. Und was er anpackte, gelang ihm. Zweitens, das Unglück der Befreiung. In Lukas 15, die Verse 14 bis 16 lesen wir: Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. In Vers 13 lesen wir, dass er sein Vermögen vergeudete, indem er verschwenderisch lebte, was wörtlich übersetzt heißt, heillos, rettungslos lebend. Wir können unser Leben ebenfalls vergeuden, das heißt, einfach sinnlos so dahin leben. Wir können auch heillos leben, das bedeutet in einem heillosen Durcheinander. Und wir können rettungslos leben, weil bei uns kein Rettungsanker vorhanden ist. Ohne Anker droht unser Lebensschiff vom Wind getrieben an den Klippen zu zerschellen. Solange der Wind mit uns und das Meer glatt und ruhig ist, geht ja alles wunderbar. Aber was, wenn plötzlich das Sturmtief kommt und wir dann keinen Halt haben? Welche Wahrheiten werden aus dem plötzlichen Unglück des verlorenen Sohnes deutlich? Was will Jesus uns damit sagen? Als er nun all das Seine verbraucht hatte. Der junge Mann hatte eines Tages alles verbraucht, was er mitbekommen hatte. Das bedeutet, dass wir die Segnungen Gottes, die wir mit auf den Lebensweg bekommen, nicht festhalten können. Jugend und Kraft vergehen. Das Leben wird mühseliger und beschwerlicher. Man kann alles ausprobiert haben und Vergnügen darin gefunden haben. Doch plötzlich steht man mit leeren Händen da. Das aber, was Gott gibt, bleibt ewig. Es kam eine große Hungersnot über jenes Land. Hiermit will Jesus aufzeigen, dass es in dieser Welt keine Sicherheiten gibt. Das Elend trifft letztlich alle. Jeder ist ein verlorener Sünder und jeder hungert nach dem Brot des Lebens. Er fing an zu darben, Mangel zu leiden. Was ist, wenn man so manches ausprobiert hat und plötzlich merkt, wie leer man eigentlich ist? Warum gibt es die sogenannte Midlife Crisis? Es ist, laut Duden, die krisenhafte Phase in der Mitte des Lebens, in der jemand, vor allem Männer, sein bisheriges Leben kritisch überdenkt und gefühlsmäßig in Zweifel zieht. Man erkennt eben plötzlich seinen Mangel. Es ging uns nie so gut wie heute. Jeder kann so leben wie Jahrhunderte vor uns die Fürsten. Und doch darben manche so sehr, dass sie an Selbstmord denken. Sie merken, irgendetwas fehlt mir. Es muss doch mehr geben. Aber ich habe es nicht. Und all das, was ich habe, macht mich nicht satt. Die Bibel beschreibt ein Leben ohne Gott als hoffnungslos. Er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Die Not trieb den verlorenen Sohn in die Arme von Menschen, die ihn nur ausnutzten, aber keine echte Hilfe boten. Viele werden mit der Sinnlosigkeit ihres Lebens nicht mehr alleine fertig. Sie suchen dann Ersatz für das, was sie verloren haben. Sie hängen sich an irgendwelche Religionen, an Aufputschmittel, an Klicken. Sie suchen Rat bei Psychologen, Lebensberatern, Sekten und sind bereit, nach Dingen zu greifen und Sachen zu tun, die für sie früher nie in Frage gekommen wären. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Nicht jeder sinkt so entwürdigend tief, nicht jeder landet als Penner auf der Straße, aber in der Welt bekommen sie nichts, ohne zu bezahlen. Napoleon soll einst auf dem Schlachtfeld über die toten Soldaten gesagt haben: alles wertlose Masse. Der Mensch wird ausgebeutet und am Schluss verachtet. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Es ist das erniedrigende Begehren aus der Not heraus. Wo waren jetzt seine Freunde? Er war süchtig nach Leben, aber niemand gab es ihm. Jeder war mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. In der Welt bekommen sie nur etwas, solange man etwas von ihnen hat. Wehe, sie haben nichts mehr zu geben. Dann lässt man sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Und auf einmal merken sie, wie ungerecht das Leben ist. Jemand schrieb treffend: heute müssen wir immer mehr erkennen, dass die Grundnahrungsmittel nicht käuflich sind. Selbstwertgefühl, sinnvolles Leben, Erfahrung von Gemeinschaft gibt es nur in der Verbindung mit der Quelle des Lebens, mit dem Vater. Ohne Gott zahlen wir immer höhere Preise für immer weniger Leben. Drittens, die selige Erinnerung. Als er aber in sich ging, sprach er: wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Nachzulesen in Lukas 15, die Verse 17 bis 19. Der junge Mann dachte nach. Das war gut. Woran denken Sie, wenn es Ihnen schlecht geht? Der Sohn erinnert sich daran, dass der Vater ihm ohne viele Worte zu machen gab, was er erbeten hatte. Das war eine schreckliche Erhörung. Als er ging, sah ihm sein Vater stillschweigend, aber traurig nach. Jetzt schrie der Sohn in seiner Not, aber niemand gab ihm etwas. Alle haben immer nur genommen. Er erinnert sich daran, dass der Vater es ist, der geben kann. Er erinnert sich daran, dass beim Vater Überfluss zu finden ist. Er erinnert sich daran, dass der Vater ihm helfen kann. Der Sohn weiß nicht, ob er es tun wird, aber er weiß, dass er es kann. und er ringt sich zu einer Entscheidung durch. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen. Das Einzige, was ihm geblieben war, das war sein starker Wille. Wir Menschen wissen genau, wo das Brot des Lebens zu finden ist. In der Umkehr zu Gott. Manche wagen es und sie bekommen mehr als erwartet. Andere tun es nicht und verhungern. Sie wissen im Grunde genommen genau, wohin sie mit ihrer Not gehen können. Egal, ob sie nun ein Christ sind, der versagt hat, oder ob sie bis jetzt noch nicht viel von Christus wissen wollten. Viertens, die Überraschungen. In Lukas 15, die Verse 20 bis 21 lesen wir: Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Gott ist immer gut für Überraschungen. Erste Überraschung. Der Junge geht, der Vater läuft. Seltsam. Der Vater schien es eiliger zu haben als der Sohn. Der junge Mann kommt langsamen Schrittes daher, abgemagert, mit bangen Gedanken und vielleicht Zweifel im Herzen. Sein Gang passt zu seinen Lumpen. Er geht nicht mehr so stolz wie damals, als er abgehauen ist. Doch der Vater kommt ihm entgegengerannt und fällt ihm um den schmutzigen Hals. Gott hat es immer eilig zu retten. Das kann nicht früh und schnell genug geschehen. Die Liebe Gottes ist eine drängende Liebe. Das gilt auch Christen. Der Vater macht es uns vor. Wir können uns nicht genug beeilen, Menschen die rettende Botschaft zu bringen. Das Bibelwort »Sein Wort läuft schnell« ist seit Jahrzehnten ein Slogan des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es kann gar nicht schnell genug gehen. Die Liebe Christi drängt uns also. Bringt uns diese Liebe noch zum Laufen? Als es im Alten Testament einmal darum ging, das Haus des Herrn zu erneuern, heißt es tragischerweise in 2. Chroniker 24, Vers 5, aber die Leviten beeilten sich nicht. Zweite Überraschung, der Weit- und Scharfblick des Vaters. Der Sohn konnte nur noch gesenkten Hauptes auf die Erde schauen, beziehungsweise auf seine schmutzigen Füße. Doch der Vater sah viel mehr, weiter und schärfer als der Sohn. Gott ist ein Gott der Weite. Er sieht auch auf die entferntesten Sünder. Und Gott ist ein Gott des Scharfblicks. Er weiß, was sie brauchen und was ihr Herz bewegt, sogar eher als sie selbst. Ehe sie rufen, antwortet er, sagt Jesaja 65, Vers 24. Manche suchen nach einem gnädigen Gott, andere zweifeln an einem gnädigen Gott. Aber sie wissen gar nicht, dass er schon lange nach ihnen Ausschau hält. Dritte Überraschung. Der Junge hatte sich seine Worte zurechtgelegt. Er hatte einen Plan, wie er dem Vater begegnen wollte. Vor allem wollte er seine Schuld bekennen, Buße tun. Er hatte gewissermaßen einen Spruch dafür auswendig gelernt. Aber der Vater lässt ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Er fällt ihm um den schmutzigen Hals und küsst ihn, bevor der Sohn überhaupt Luft holen kann. Dem Sohn war schon vergeben, obwohl er noch nichts gesagt hatte. Seine Umkehr sagte mehr als 1000 Worte. Der Vater sah mit seinem Scharfblick in das Herz seines Sohnes und wusste dann, was in ihm vorging. Umkehr ist schon Buße. Fünftens, alles neuer als neu. In Lukas 15, die Verse 22 bis 25 lesen wir: Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Die Überraschungen nehmen kein Ende. Der Sohn quetscht seine auswendig gelernten Worte heraus. Er erwartet jetzt alles Mögliche. Doch kein Vorwurf kommt ihm entgegen, keine Drohung, keine Mahnung, kein Wenn und Aber, keine Vorbehalte oder Abstriche, sondern nur Liebe, Vergebung und Wiederannahme. Ja, mehr, als er verloren hatte. Der Vater ruft es heraus und wieder muss alles ganz schnell gehen. Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Die Knechte wussten, wo das beste Kleid war, das dem Sohn passte. Woher wohl? Weil es immer bereit lag. Ehe sich der Sohn versieht, steckt er schon in einem neuen Gewand. Bevor er sich waschen kann, hat er schon einen blitzenden Ring am Finger. Und bevor er einen Schritt weiter geht, neue Schuhe an den Füßen. Er kommt gar nicht mehr dazu zu sagen, Vater, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Schon sitzt er im Festkleid am Festtisch und alle freuen sich mit ihm und über ihn. Es heißt in der Bibel in Lukas 15, Vers 7, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Und der Allerglücklichste bei dieser ganzen Sache scheint der Vater selbst gewesen zu sein. Geistlich können wir es so verstehen. Erstens, das Festgewand. Es ist das Kleid der Gerechtigkeit in Jesus. Zweitens, der Ring. Es ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dem Unterpfand. Drittens, die Schuhe. Es will sagen, dass er einen neuen Boden unter den Füßen hat. Viertens, das gemästete Kalb, welches Überfluss darstellt. Fünftens, Essen und Fröhlichsein. In Jesus hat man die Fülle und wirklich Grund zum Feiern und Fröhlichsein. Sechstens, tot gewesen und wieder lebendig geworden. Dies stellt die Wiedergeburt dar. Siebtens, verloren und wiedergefunden. Dies symbolisiert endlich das Ziel erreicht, zu Hause angekommen. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Sechstens, billige Gnade. Warum ist das alles so billig? Weil ein anderer für uns den Preis bezahlt hat. Folgender Satz hat mich besonders beeindruckt in Lukas 15, Vers 20. Sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Vater lief dem Sohn entgegen. Das heißt, dass eigentlich der Vater den Sterbensweg ging. Er ließ sich nicht durch Vorbehalte zurückhalten. Dadurch machte er es seinem Sohn so einfach wie möglich. Jesus ging den Sterbensweg. Darin kommt Gott ihnen entgegen. Aber wissen Sie, was er mit Jesus getan hat, mit seinem eingeborenen Sohn? Er hat ihn sterben lassen. Jesus rief am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nachzulesen in Matthäus 27, Vers 46. Jesus hat den Preis bezahlt, damit Gott ihnen entgegenkommen kann. Jesus ist für uns in den tiefsten Schmutz gestiegen, noch tiefer als bis zu den Schweinen. Das ist der Grund, warum wir aus unserem Dilemma herausfinden können. Es ist die unendliche Liebe Gottes, die sich in Jesus offenbart hat und Realität geworden ist. Vergessen wir nicht, dass Jesus dieses Gleichnis erzählte. Wer streckt denn am Kreuz die Arme aus? Und er ist auferstanden von den Toten. Jesus lebt und kommt uns entgegen. Gott ist ungehemmt und verschwenderisch in seiner Liebe, die er uns durch Jesus entgegenbringt. Durch Christus erhalten wir mehr zurück, als wir in Adam und durch die Sünde verloren haben. Sogar die schlimmsten Sünden konnten den verlorenen Sohn letztlich nicht von der Liebe des Vaters trennen. Über Jesus heißt es in Lukas 15, Vers 2, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Nur eines war seitens des verlorenen Sohnes nötig. Ich will. Was wäre geschehen, wenn der Sohn in der Fremde gestorben wäre, wenn er sich hätte aufhalten lassen oder es sich wieder anders überlegt hätte und ferngeblieben wäre? Er hätte nie mehr nach Hause gefunden. So aber blieb er dabei und setzte es durch. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Der ewige Jesus hörten Sie soeben das dritte Kapitel von Norbert Lied mit dem Thema Israel, der verlorene Sohn. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.